NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Christina Nagel und dies sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Die Lokführer streiken wieder und auch die Pilotengewerkschaft Cockpit hat für morgen Arbeitsniederlegungen angekündigt. Für Reisende ein Ärgernis, für Politiker ein Grund, das Thema Tarifeinheit auf die Agenda zu setzen. Wir berichten und kommentieren. Wir blicken nach Berlin, wo Wirtschaftsminister Gabriel heute den Zwischenbericht zu Rüstungsexporten vorgelegt hat. Und wir berichten über einen neuen Ebola-Fall in den USA. Eine weitere Krankenschwester hat sich mit dem Virus infiziert. Heute die Bahn, morgen Germanwings und übermorgen vielleicht wieder die Bahn. Zwei kleine Gewerkschaften legen in diesen Tagen unseren Verkehr lahm. Seit 14 Uhr haben die Lokführer die Arbeit niedergelegt. Und manch einer wunderte sich, dass schon heute früh, 6 Stunden vor Streikbeginn, sein ICE nicht fuhr.
Ich fahre normalerweise mit dem Intercity. Der wurde aus irgendeinem Grund gecancelt.
Wunderte sich dieser junge Mann heute früh auf dem Kölner Hauptbahnhof. Die Bahn strich bereits Stunden vor Streikbeginn zahlreiche Züge. In Hamburg fiel schon am Vormittag jeder vierte Zug aus. Darunter die beliebten ICE-Verbindungen nach München, Berlin und Frankfurt.
15 Jahre erstmal Urlaub und ich komme nicht weg. Und mein Flieger geht in Frankfurt, ich weiß nicht, wie ich hinkommen soll.
Auch in Nordrhein-Westfalen fuhren kaum Fernzüge. Die Bahnhöfe wie in Dortmund wirkten schon morgens wie ausgestorben. Warum bereits vormittags viele Züge nicht auf die Reise geschickt wurden, erklärt Bahnsprecher Achim Staus.
Das alles hat den Sinn, dass nicht zum Streikbeginn um 14 Uhr über die ganze Republik verteilt Züge an Bahnsteigen stehen.
Dies hätte auch morgen noch zahlreiche Verspätungen zur Folge gehabt. Das will die Bahn unbedingt verhindern. Heute Nachmittag ging dagegen kaum etwas, ob Nahverkehr oder ICEs. Die Lokführergewerkschaft legte große Teile des Bahnverkehrs lahm. Der ICE zwischen Hamburg und Kiel blieb genauso am Bahnsteig stehen wie zahlreiche S-Bahnen und Regionalzüge, wie zum Beispiel der NRW-Express, eine von vielen Pendlern genutzte Regionalbahn zwischen Paderborn, dem Ruhrgebiet und Köln. Allein in Nordrhein-Westfalen sollen über 100.000 Fahrgäste vom Streik betroffen sein. Entsprechend verärgert sind die.
Ich bin sauer. Ich bin hier schon seit 2 Stunden und ich kann nicht nach Hause kommen.
Also ich hätte schon einmal vor einigen Wochen unter den Streikmaßnahmen zu leiden gehabt, als ich auch hier in Dortmund, glaube ich, gestrandet bin. Langsam sollte mal Schluss sein. Ich glaube, beide Seiten sollten sich auf alle Fälle mal einigen.
Michael Westerhoff war das über die Auswirkungen und den Frust über den Streik bei den Lokführern. Dass die Bahn selbst als Unternehmen den Streik heftig kritisiert, das muss niemanden wundern. Allerdings kommt auch von anderer Seite Kritik. Der Fahrgastverband Pro Bahn unter anderem warf der Lokführergewerkschaft GDL heute vor, sich vorwiegend um die Ausweitung ihres Machtbereiches zu kümmern, nicht aber um tarifliche Forderungen. Die Gewerkschaft agiere zunehmend auf dem Rücken der Fahrgäste. Worum geht es eigentlich wem und wer hat recht? Andreas Braun fasst die Gemengelage bei der Bahn zusammen.
Welche Gewerkschaft darf welche Berufsgruppe innerhalb des Konzerns Deutsche Bahn in Tarifverhandlungen überhaupt vertreten? Nicht mal das ist im Streit zwischen der Gewerkschaft der Lokführer und der Deutschen Bahn geklärt. Und das zeigt, wie weit die Streitparteien noch von einer Lösung entfernt sind. Die Gewerkschaft der Lokführer möchte für das gesamte Zugpersonal verhandeln, also nicht mehr nur für die Lokführer wie in der Vergangenheit, sondern auch für Zugbegleiter und Servicepersonal. Das lehnt die Bahn aber bisher ab, denn auch die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft möchte diese Berufsgruppen vertreten, wie schon in den vergangenen Jahren. In letzter Konsequenz könnte das zu unterschiedlichen Tarifverträgen innerhalb einer Berufsgruppe führen und das möchte die Bahn unter allen Umständen vermeiden.
Wir sind im Erzwingungsstreik, weil die Bahn mit uns weder über die Tarifvertragsstrukturen noch über die Inhalte verhandelt. Sie lehnt es ab, sie will Tarifeinheit und wir sagen, es herrscht Tarifpluralität und deswegen hat er mit uns zu verhandeln und Tarifverträge abzuschließen.
Bringt GDL-Chef Klaus Weselski den Zwist auf den Punkt. Und so werfen sich beide Seiten gegenseitig Unverantwortlichkeit und Blockadehaltung vor. Nicht mal darüber, welche Gespräche eigentlich wie gewertet werden sollen, ist man sich mehr einig. So hat der Bahnvorstand vertrauliche Hintergrundgespräche wegen der Streikankündigung kurzfristig abgesagt, denn
vor dem Hintergrund einer solchen Verabredung ist es unverantwortlich, dass Streiks durchgeführt werden. Das, was wir jetzt gerade erleben, ist auch ein Vertrauensbruch,
erklärt Bahnsprecher Achim Staus. Weit gefehlt, kontert aber die Gewerkschaft. Es habe sich nicht um eine Verhandlungsrunde, sondern um bloße Vorbereitungsgespräche gehandelt. Der Streik sei deshalb auch kein Grund, sie abzusagen. Die Absage zeuge eher vom Unwillen der Bahn. Die GDL wiederum wirft der Bahn vor, durch den Ersatzfahrplan, der schon seit dem frühen Morgen eingeführt wurde, die Auswirkungen des Streiks gezielt zu verschärfen. Die Bahn hatte ihn nach eigenen Angaben erstellt, um auch während des Streiks so viele Verbindungen wie möglich aufrechtzuerhalten.
Der Ersatzfahrplan hat aber vor allem das Ziel, dass wir morgen am Donnerstag zum Betriebsbeginn überall wieder planmäßig fahren können, dass die Pendler im Berufsverkehr und die Schüler auch alle pünktlich zur Arbeit oder in die Schule kommen.
Dafür mussten jedoch schon vor Streikbeginn einige Verbindungen gestrichen werden. Ohne Not habe der Bahnvorstand dadurch den Streik um 14 Stunden vorverlegt und die Streikwirkung absichtlich verstärkt, so die Interpretation von Klaus Weselski.
Ich kann die Öffentlichkeit nur warnen. Bei der perfiden Strategie des DB-Managements ist zu erwarten, dass die Streiks, die die GDL ankündigt, gezielt mit einer Verdoppelungswirkung oder einer Verdreifachung vom Management wieder in Szene gesetzt werden.
Sagt der GDL-Vorsitzende mit Blick auf zukünftige Ausstände. Und die wird es vermutlich schon bald geben, denn der Streit zwischen Bahn und Gewerkschaft ist derart festgefahren, dass eine kurzfristige Lösung mehr als unwahrscheinlich ist.
Je häufiger und kurzfristiger die Streiks aufeinanderfolgen, die der Lokführer, aber auch der Piloten, desto mehr scheint das Verständnis für die sogenannten Spartengewerkschaften zu schwinden. Sollte man ihre Rechte also, wie von einigen Politikern schon gefordert, einschränken? Auf keinen Fall, meint Frank-Christian Starke in seinem Kommentar.
Fluchende Pendler an verstopften Bahnsteigen, verzweifelte Urlaubsrückkehrer, die unterwegs stranden, dazu wütende Spediteure, die ihre Waren nicht transportieren können und nicht zu vergessen, an diesem Streik völlig unschuldige Bahnmitarbeiter, die die Wut der verhinderten Reisenden abbekommen. Die Lokführer gehen heute schon wieder zig Zehntausenden Bahnkunden gehörig auf die Nerven, um es noch höflich auszudrücken. Ein-, zweimal streiken, dafür haben viele Verständnis, aber langsam stellt sich doch die Frage, dürfen die das eigentlich so massiv? Die Antwort ist klar, ja, die dürfen das. Die gewerkschaftlich organisierten Lokführer nehmen eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Arbeitnehmergrundrecht wahr, ihr Streikrecht. Das müsste man doch einschränken, fordert jetzt mancher eilig. Aber Vorsicht, ein Sonderarbeitskampfrecht mit Streikbeschränkungen für bestimmte Berufsgruppen ergibt keinen Sinn. Warum sollten Lokführer nicht, Kindergärtnerinnen, Müllwerker oder Sachbearbeiter in Jobcentern dagegen sehr wohl streiken dürfen? Darauf gibt es keine schlüssige Antwort. Auch die komplizierten Überlegungen, nur der stärksten Gewerkschaft eines Betriebs die volle Tarifmacht zuzugestehen, laufen ins Leere. In der Praxis nicht machbar. Die Arbeitsministerin scheitert bisher kläglich daran, entsprechende Pläne umzusetzen. Nein, juristisch kommt man der GDL nicht bei, jedenfalls nicht ohne das Streikrecht generell für alle Arbeitnehmer einzuschränken. Dieser Preis aber wäre viel zu hoch. Das Streikrecht ist zu wichtig, als dass man es wegen der GDL opfern sollte. Also, es kann nur eine politische Lösung geben. Da ist zunächst die Bahn als Arbeitgeber in der Pflicht. Sie sollte jetzt ein realistisches Angebot machen, über das sich wirklich zu verhandeln lohnt. Zum Beispiel über den Abbau der vielen Überstunden, über die die Lokführer ja zu Recht klagen. Ein solches Angebot könnte zumindest die besonnenen Kräfte innerhalb der GDL wieder an den Verhandlungstisch locken. Und auch andere Gewerkschaften sind in der Pflicht, diejenigen, die mit der GDL unter dem Dach des Deutschen Beamtenbundes ein Bündnis eingegangen sind. Immerhin sind da rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer organisiert. Sie sollten den Funktionären an der Spitze der Lokführergewerkschaft klarmachen, dass sie durch ihren unnötig harten Kurs nicht nur Pendler, Urlauber, andere Bahnkunden und auch die eigenen Kollegen verärgern, sondern dass sie Gefahr laufen, das Ansehen der Gewerkschaften insgesamt zu beschädigen.
Zu den Streiks der GDL war das ein Kommentar von Frank-Christian Starke im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. US-Präsident Barack Obama hat den Kurden in der hart umkämpften syrischen Stadt Kobane weitere Unterstützung aus der Luft zugesagt. Die USA seien zutiefst besorgt angesichts der Lage, erklärte Obama nach einem Treffen mit ranghohen Militärvertretern der Internationalen Allianz gegen die Terrormiliz IS. Eine Allianz, die möglicherweise einen neuen Partner bekommen könnte. Russland will im Kampf gegen die Dschihadistengruppe enger mit den USA zusammenarbeiten. Geheimdienstkooperationen sollen verstärkt werden. Wie wichtig der Austausch von Informationen ist, das machten heute Vertreter der Kurden deutlich. Jürgen Strejak berichtet.
Der Sprecher der kurdischen Volksschutzeinheiten in Syrien, Polat Can, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Verteidiger von Kobane, die US-geführte Koalition, inzwischen mit den Koordinaten der Extremistenstellungen versorgten. Die Koalition würde diese Koordinaten für gezieltere Luftschläge benutzen. Einige Extremistentrupps hätten sich seitdem zurückgezogen, sie würden sich aber neu aufstellen. Die oppositionelle syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte behauptet, dass die Militärkoalition seit rund 6 Tagen auf diese Weise mit Kurden am Boden zusammenarbeitet. Die Luftangriffe seien dadurch genauer geworden. Die Verteidiger von Kobane hatten wochenlang beklagt, dass die Luftschläge zu ineffizient seien. Auch das Pentagon in Washington erklärte vor circa anderthalb Wochen, dass es kaum Geheimdienstinformationen über die Lage am Boden besitzen würde. Nach Angaben der US-Armee flog die Allianz am Montag und am Dienstag 21 Angriffe bei Kobane. Die Ausweitung der Luftschläge konnte den Vormarsch der Extremisten vom sogenannten Islamischen Staat zumindest vorerst stoppen. Seit Beginn der Woche sollen bei den Luftangriffen mindestens 32 IS-Kämpfer getötet worden sein. Die Terrormiliz kontrolliert derzeit ungefähr die Hälfte des Ortes. Unterdessen hat das Assad-Regime die internationale Militärkoalition erneut vor der Einrichtung einer Schutzzone im Norden Syriens gewarnt. Damaskus werde geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Souveränität Syriens zu verteidigen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur des Landes. Die Türkei hatte solch eine Schutzzone vorgeschlagen. Der Vorschlag wird von Frankreich unterstützt, die USA sind aber skeptisch.
Wirtschaftsminister Gabriel und die Rüstungsexporte. Ein Thema, das für Diskussionen sorgt, vor allem bei der Opposition. Denn die kann nicht nachvollziehen, dass der Minister einerseits immer wieder betont, dass er Rüstungsausfuhren strenger handhaben will, vor allem in Problemländer, die Bundesregierung andererseits aber im ersten Halbjahr ähnlich viele Rüstungsexporte in sogenannte Drittländer bewilligt hat wie 2013. Heute stellte Minister Gabriel einen Zwischenbericht vor. Aus Berlin berichtet Thomas Schmidt.
Weniger kann auch mehr sein, wenn es um Deutschlands Rüstungsexporte geht. Insgesamt ging die Waffenausfuhr von Januar bis Juni wohl zurück. Gleichzeitig nahm die Lieferung in sogenannte Drittstaaten, die weder EU noch NATO angehören, zu. Darunter auch Länder, von denen bekannt ist, dass sie die Menschenrechte nicht zu den obersten Prinzipien ihrer Staatsräson zählen. Für die Opposition ein klarer Wortbruch des Wirtschaftsministers, nachdem Gabriel eine größere Zurückhaltung gegenüber diesen Kunden angekündigt hatte.
Das, was eigentlich die Ausnahme sein sollte, also die Lieferung an Drittstaaten, macht hier 63% aus. Und das ist schon insgesamt sehr enttäuschend.
Meint Katja Keul von den Grünen. Gabriel rät dagegen, sich die Zahlen etwas genauer anzusehen. So entfielen 60% der erteilten Exportgenehmigungen auf teure Schiffseinheiten. Mit Bezug auf das in den Drittländerexporten aufgeführte U-Boot für Israel, das allein 600 Millionen Euro koste, sagte der Wirtschaftsminister, U-Boote und andere Kriegsschiffe seien zwar teuer und trieben die Zahlen in die Höhe, mit Blick auf die Menschenrechtslage sei ihre Ausfuhr aber unproblematisch.
Sie können einen drastisch sinkenden Anteil in Drittländer haben, bis runter auf 10-20%. Und dahinter verbergen sich dann eine Vielzahl von Kleinwaffen, die preiswerter sind als ein Schiff. Und dann haben Sie optisch ganz wenig exportiert. In Wahrheit haben Sie einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die Lage unsicherer wird.
Denn, so Gabriel weiter, Kleinwaffen seien das Mittel der Wahl in Bürgerkriegen. Deswegen müsse Deutschland mit deren Verkauf wesentlich zurückhaltender umgehen. Tatsächlich sank die Kleinwaffenausfuhr durchaus drastisch. Von 18,2 Millionen 2013 auf nur noch 1,4 Millionen im ersten Halbjahr 2014. Aber auch hier gäbe es keine Einheitslösung. Die Bundesregierung überlege, wie Länder unterstützt werden könnten, die im Kampf gegen die Terrormiliz IS stehen. Dabei gehe es um die Frage, wie man hier verantwortungsvoll militärisch helfen könne. Als Beispiel nannte Gabriel Algerien, über dessen Grenzen in großem Umfang Waffen aus dem Nachbarland Libyen eingeschmuggelt würden.
Wir können nicht zulassen, dass in einigen dieser Regionen inzwischen Forstbeamte versuchen müssen, die Grenzen zu sichern gegen illegalen Waffenschmuggel. Aber ich glaube, dass der Rüstungsbericht zeigt, wir gehen deutlich restriktiver, insbesondere mit Lieferungen wie Panzern, Kampfpanzern und mit Kleinwaffen um. Und ich denke, das entspricht den Grundsätzen der Bundesregierung und finde, dass wir das fortsetzen sollten.
Wichtigste Bestimmungsländer deutscher Waffenexporte bleiben Israel und die USA. Auf den Plätzen 3 bis 5 folgen Singapur, Südkorea und das Sultanat Brunei. Saudi-Arabien, im Vorjahr noch auf dem 4. Rang, steht gegenwärtig nur noch an 9. Stelle.
Es ist ein ungewöhnlicher Fall, mit dem sich nun ein deutsches Gericht befassen muss. Angehörige von Drohnenopfern haben heute Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht. Dabei geht es um gezielte Tötungen durch US-Kampfdrohnen im Jemen, bei denen der US-Stützpunkt Ramstein eine zentrale Rolle spielen soll. Über die Rolle Rammsteins bei solchen Einsätzen hatte der Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung bereits im Frühjahr berichtet und die Geschichte dann weiter verfolgt. Demian von Osten über die Beweggründe der Kläger.
Das Surren der Drohnen wird ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. 2 Jahre ist es her, dass der Ingenieur Faisal bin Ali Jaber aus dem Jemen 2 Verwandte verloren hat durch eine US-amerikanische Kampfdrohne. Gegen 9 Uhr abends flog die Drohne über uns. Dann war da ein Blitz und eine gewaltige Explosion wie von einem nahen Panzer. Das Geräusch und die Erschütterung durch die Explosion fühlten sich an, als sei ein naher Berg explodiert. Es war ein Mittwoch im August 2012. Faisal bin Ali Jaber hatte kurz zuvor noch mit seinem Schwager Salim vor der Moschee gesessen. Er war der Imam des Dorfes Khashamar. Kurze Zeit später sind er und 3 weitere Menschen tot, getötet von der US-amerikanischen Drohne. Mehr als 10 Jahre schon fliegen die USA Drohneneinsätze im Jemen, auch für gezielte Tötungen. Immer wieder trifft es aber Zivilisten wie Salim, sagt sein Schwager Faisal. Es war nicht nur Salim als Mensch, den wir in diesem Moment verloren haben, sondern auch eine wichtige Figur in unserem Kampf gegen den Terrorismus. Denn der Imam hatte die Dorfbewohner wohl erst kurz zuvor zum Aufstand gegen das Terrornetzwerk Al-Qaida aufgefordert und wollte dann offenbar Al-Qaida-Vertraute treffen, um mit ihnen zu reden, in guter Absicht. Das wurde ihm wohl zum Verhängnis. Für Catherine Craig von der Menschenrechtsorganisation Reprieve ein Beispiel dafür, wie schlecht die US-Drohnenangriffe wirken. In der Realität ist es so, dass wir genau jene Leute töten, mit denen wir eigentlich zusammenarbeiten sollten. Die USA gewinnen nicht die Herzen der jemenitischen Leute. Sie machen so weder das Leben im Jemen noch bei uns sicherer. Catherine Craigs Organisation unterstützt die Klage. Sie will erreichen, dass keine Drohnenflüge mehr mit Hilfe der US-Basis Ramstein in Rheinland-Pfalz stattfinden. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hatten ergeben, dass Ramstein eine zentrale Rolle bei den Drohnenflügen spielt, auch wenn sie von den USA aus gesteuert werden. Der Jurist Andreas Schüller wirft Deutschland vor, die Verletzung von Grundrechten in Kauf zu nehmen.
Deutschland hat die Pflicht, tätig zu werden, wenn Grundrechte verletzt werden, auch durch dritte Akteure, hier die USA, sofern halt deutsches Staatsgebiet mit eingebunden ist. Und das ist der Grund hier, dass Deutschland tätig werden muss und nicht einfach nur zusehen darf, wie die USA Ramstein für die Steuerung von Drohnenangriffen nutzt.
Ob eine solche Klage Erfolg haben kann, wir werden weiter darüber berichten. In Berlin gab es heute auch gute Nachrichten, zumindest aus Sicht von Wirtschaftsminister Gabriel. Zum ersten Mal sinkt nämlich die EEG-Umlage, jene Abgabe also, die erhoben wird, um Ökostrom zu fördern. Wer nun aber hofft, dass eine Stromrechnung demnächst wieder etwas freundlicher aussieht, der hat sich allerdings zu früh gefreut. Carsten Schabowski mit den Einzelheiten.
Wirtschaftsminister Gabriel, SPD, feiert sich selbst. Der Rückgang der EEG-Umlage zeige, dass die Kostendynamik endlich durchbrochen wurde.
Es ist ein guter Erfolg, dass zum ersten Mal in 14 Jahren die EEG-Umlage nicht steigt. Und unser Ziel ist, dass das in den kommenden Jahren jedenfalls nie wieder so exorbitante Sprünge gibt wie in den letzten 2-3 Jahren.
Nicht ganz so zuversichtlich und begeistert sind die Linken. Der Strompreis bleibe sozial ungerecht. Sie fordern eine öffentliche Preisaufsicht. Auch die Grünen klatschen keinen Applaus. Oliver Krischer betont, Gabriel müsse die Energieversorger zwingen, die Senkung auch weiterzugeben. Und die sei sowieso viel zu gering.
Hier scheint Bundesminister Gabriel sich ein Polster für die Zukunft zu machen. Es ist die Politik, Energiewende auf Kosten der privaten Verbraucher, der kleinen Handwerksbetriebe zugunsten der Industrie. Das ist eigentlich der falsche Weg.
Die Rabatte für die Industrie seien ausgeweitet worden, obwohl dadurch für die anderen die Preise steigen. Stimmt so nicht, sagt der Wirtschaftsminister. Nur 2000 besonders energieintensive Unternehmen sind komplett von der EEG-Umlage befreit. Und die Wirtschaft, die zurzeit sowieso ein wenig leidet, so Gabriel, bezahle ja auch schon die Hälfte der Umlage für Ökostrom aus zum Beispiel Sonne und Wind.
Die Politik der Grünen würde vielleicht in einem 3-Personen-Haushalt in Deutschland im Jahr 30, 40 Euro Stromkostenentlastung bringen und gleichzeitig hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland in der Grundstoffindustrie vernichten.
Die Debatte um Deutschlands Weg aus der Atomenergie geht also weiter. Fest steht, auch wenn die Ökostromumlage zum ersten Mal nun etwas sinkt, für Verbraucher ist das nur bedingt eine gute Nachricht. Es geht nur um weniger als 10 Euro pro Jahr und die werden wahrscheinlich auch gar nicht weitergegeben, obwohl die Energieversorger das könnten, meint Nils Schnorr vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Viele Stromversorger haben Spielraum beim Strompreis. Sie könnten mit den Preisen nach unten gehen. Seit Jahren sinken die Preise an der Strombörse. Diese Senkung ist bisher nicht bei den Verbrauchern angekommen.
Er befürchtet sogar, dass der Strompreis im kommenden Jahr weiter steigt. Sein einziger Spartipp: den Anbieter wechseln.
NRW-Innenminister Jäger musste heute Rede und Antwort stehen. Die Opposition hatte eine Sondersitzung des Innenausschusses anberaumt wegen der Missstände in nordrhein-westfälischen Flüchtlingsheimen. Konkret wegen der Misshandlung von Asylbewerbern durch Sicherheitsmitarbeiter. Wie viel wusste der Minister wann? Das war eine der zentralen Fragen heute. Aus Düsseldorf berichtet Bettina Altenkamp.
Lückenlose Aufklärung, lautet das Versprechen von Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger.
Wir legen alles offen, wir gehen jedem Hinweis nach, alle Steine werden umgedreht. Wir haben heute einen sehr umfassenden Bericht abgegeben.
Und danach hat das Landeskriminalamt festgestellt, dass gegen Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen in 7 Flüchtlingseinrichtungen des Landes in den vergangenen gut 1,5 Jahren bereits 48 Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden, meist wegen Körperverletzung. 18 Verfahren wurden wieder eingestellt, dennoch, es könnten noch mehr Fälle bekannt werden. Für den CDU-Innenexperten Peter Biesenbach ist die Bilanz der Sondersitzung des Innenausschusses insgesamt
ernüchternd und erschreckend.
Für die Opposition steht auch nach der mehr als 4-stündigen Befragung des Ministers und seiner Mitarbeiter fest, dass da immer noch einiges zu klären ist. So hat es schon im Sommer Vorbehalte gegen den zuständigen Sicherheitsdienst in Burbach gegeben, auch von einem Separierungsraum, der ja dann als Problemzimmer, in dem die Übergriffe stattgefunden haben, bekannt wurde, war in einem Bericht der Polizei die Rede. Allerdings, konkret von Übergriffen oder Misshandlungen sei, so Innenminister Jäger, nichts bekannt gewesen.
Keiner wusste von diesen Übergriffen, weder ich noch jemand im Haus. Selbst einer der Mitarbeiter, den ich kennenlernen durfte, dieser Sicherheitsfirma, kann sich selbst nicht vorstellen, dass es zu diesen Übergriffen gekommen ist. Also einen Zusammenhang herzustellen zwischen der Belegungssituation und der Ahnung von solchen Übergriffen, wie sie da in Burbach stattgefunden haben, das ist wirklich auf den Rücken der Flüchtlinge Politik machen.
Der Vorwurf der Opposition lautet Amts- und Organisationsversagen, Missstände, Überbelegungen in den Unterkünften, der Mangel an geeigneten Plätzen. All das sei schließlich bekannt gewesen. Darüber hätten zum Beispiel auch Bürgermeister der Kommunen informiert. Aber geschehen sei zu wenig und dann auch noch zu spät, so der CDU-Abgeordnete Peter Biesenbach.
Der Minister hat sicher nicht gewollt, diese Übergriffe, aber er hat sie in Kauf genommen durch das Nichtstun in den Monaten davor. Das ist das, was wir ihm am meisten heute vorwerfen müssen.
Innenminister Jäger wollte das so nicht stehen lassen. Immerhin, seit 2012 habe das Land angesichts der Krisen in Syrien, im Irak und der wachsenden Zahl schutzsuchender Menschen die Zahl der Plätze und der Unterkünfte verdreifacht. Jäger räumte allerdings ein.
Wir haben dabei vernachlässigt, diejenigen zu kontrollieren, die über Jahrzehnte gute Vertragspartner waren, ob sie in den neuen Einrichtungen die Qualitätsstandards halten. Das ist nicht immer gelungen. Und da müssen wir besser werden.
CDU, Piraten und FDP sind mit den heute gelieferten Antworten nicht wirklich zufrieden. Wollen, so Joachim Stamp von der FDP, den Innenminister nicht so leicht davonkommen lassen.
Er ist hier aufgetreten wie Teflon und das müssen wir jetzt zur Kenntnis nehmen. Aber wir werden weiter dranbleiben und wir werden weiter seine Verantwortlichkeit klären. Und das war mit Sicherheit nicht die letzte Sitzung zu diesem Thema.
Wie konnte das passieren? Allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz hat sich eine weitere Krankenschwester in den USA mit dem Ebola-Virus infiziert. Auch sie hatte jenen Mann aus Liberia betreut, der an Ebola gestorben war. Die US-Regierung ist alarmiert, die Behörden ratlos, aber gleichzeitig fest entschlossen, keine Panik aufkommen zu lassen. Martina Butler über einen Tag, der vermutlich kein Einzelfall bleiben wird.
17:45 am Morgen klingelt es an der Tür. Mitarbeiter der Stadt erklären, dass eine Frau in dem Mehrparteienhaus sich mit Ebola infiziert hat. So begann der Tag heute für die Nachbarn einer Krankenschwester, die positiv auf Ebola getestet wurde, erklärt der Bürgermeister von Dallas, Mike Rawlings.
Each apartment in their complex.
Es wurde an jeder Tür in dem Haus geklopft und wir haben mit allen, die aufgemacht haben, gesprochen.
As possible.
Die Krankenschwester hatte gestern Fieber bekommen und wurde isoliert. Sie hat sich um den Mann gekümmert, der in den USA vergangene Woche an Ebola gestorben ist. Es ist bereits die zweite Pflegekraft, die sich bei ihrer Arbeit mit dem Virus angesteckt hat. Kontakt zu dem Patienten, der aus Liberia eingereist war, hatten allerdings noch viel mehr Mitarbeiter des Krankenhauses, erklärt Clay Jenkins, Richter in Dallas.
At the hospital we have a situation involving.
Wir haben 77 Menschen in dem Krankenhaus, die Kontakt mit dem gestorbenen Ebola-Patienten hatten. 2 sind positiv auf Ebola getestet worden. Wir bereiten uns auf weitere Notfälle vor und die sind durchaus wahrscheinlich.
And that is a very real possibility.
Es gibt Vorwürfe, dass die Schutzkleidung der Mitarbeiter den Nacken nicht bedeckt habe. Die Gewerkschaft der Krankenpfleger wirft dem Krankenhaus vor, ständig wechselnde Vorschriften im Umgang mit Ebola zu haben. Die Schutzmaßnahmen seien unzureichend. Der Vertreter des Verbands der Krankenhäuser, Daniel Varga, verteidigt das Presbyterian Hospital.
I don't think we have a systematic institutional problem.
Es gebe kein institutionelles Problem in dem Krankenhaus. Das sehen die Krankenschwestern ganz offenbar anders. Karen Higgins, Vizepräsidentin der Gewerkschaft der Krankenpfleger, klagt auf CNN die mangelnde Vorbereitung auf Ebola-Fälle in vielen Krankenhäusern an. Das kann in fast allen Krankenhäusern passieren im Land. Das sagen uns die Berichte der Krankenschwestern. Was wir brauchen, ist ein Training, wie wir diese Schutzkleidung an- und sicher wieder ausziehen. Es geht nicht nur darum, dass man die Schutzkleidung hat, man muss auch wissen, wie man sie benutzt. Sie bekommen Unterstützung vom Chef des Instituts für ansteckende Krankheiten, Dr. Anthony Fauci.
They will deploy top teams to any hospital that has an Ebola patient.
Die Seuchenbehörde schickt jetzt Top-Teams zu den Krankenhäusern, wo es Ebola-Fälle gibt. Und praktisches Training für solche Fälle ist nötig. Es muss mehr sein als nur ein, hier ist eine Webseite, wo ihr euch angucken könnt, was zu tun ist.
Practicing with individuals in hospitals about showing them what to do.
Im Moment wird mit Hochdruck versucht nachzuvollziehen, wer Kontakt zu der zweiten infizierten Krankenpflegekraft aus dem Presbyterian Hospital hatte. Der Bürgermeister von Dallas bemüht sich, Panikstimmung zu verhindern. Wir wollen weniger Gerüchte und mehr Fakten. Wir wollen mit Fakten und nicht mit Angst rangehen. Dass es weitere Ebola-Fälle in den USA geben wird, da sind sich alle Beteiligten allerdings ziemlich sicher.
In Hongkong ist die Polizei in der vergangenen Nacht mit Gewalt gegen die Demonstranten vorgegangen. Dabei setzten sie nicht nur Pfefferspray ein, sondern prügelten auch auf die Regierungskritiker ein. Das zumindest ist in einem Video zu sehen, das für Empörung sorgt. Der Vorfall, versprachen die Behörden, werde untersucht. Markus Rimmele berichtet.
Die in dem Videoclip zu sehenden Polizisten seien vorübergehend versetzt worden, sagte Hongkongs Sicherheitschef Lai Tung Kwok. Die Polizei zeigte sich besorgt über den Vorfall. Nach einer Beschwerde wegen Polizeibrutalität wurde eine formelle Untersuchung eingeleitet. Menschenrechtsgruppen und Vertreter des demokratischen Lagers in der Stadt drückten ihre Empörung aus. Amnesty International spricht von einem bösartigen Übergriff und fordert Aufklärung. Auch bei den Demonstranten ist das Video Gesprächsthema Nummer 1. Es ist eine Schande für die Hongkonger Polizei, so diese Studentin. Ich habe früher immer gedacht, die Polizei beschützt uns. Aber seit dem Video ist klar, die sind unberechenbar. Die können jeden angreifen. Die wollen uns mit der Gewalt Angst machen, damit wir weggehen. Aber das werden wir nicht tun. Das Video vom Hongkonger TV-Sender TVB verbreitet zeigt eine Szene der vergangenen Nacht. Zu sehen sind mehrere Beamte in Zivil, die einen Demonstranten mit gefesselten Händen in eine dunkle Parkecke tragen, auf den Boden legen und dann minutenlang auf ihn eintreten. Der junge Mann soll die Polizisten zuvor mit Wasser übergossen haben. Mittlerweile ist die Identität des Opfers bekannt. Ken Zhang, ein Mitglied der oppositionellen Bürgerpartei. Fotos zeigen ihn mit Prellungen und Abschürfungen an Kopf und Körper. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Am frühen Morgen war es zu den bislang heftigsten Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei seit dem Beginn der Proteste für mehr Demokratie gekommen. Demonstranten hatten einen Tunnel besetzt. Hunderte Polizisten gingen daraufhin mit Pfefferspray und Schlagstöcken gegen die Aktivisten vor. Sie rangen viele von ihnen zu Boden und nahmen 45 Personen fest. Der massive Polizeieinsatz hat die Fronten weiter verhärtet. Eine Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht. Peking und in der Verlängerung die Hongkonger Regierung sind zu keinem Entgegenkommen in der umstrittenen Wahlrechtsfrage bereit. In der Volkszeitung, einem Sprachrohr der Kommunistischen Partei, hieß es heute erneut, die Proteste seien zum Scheitern verurteilt. Trotzdem geloben die verbliebenen Demonstranten zu bleiben.
Last minute. In peace.
Bis zur letzten Minute, aber friedlich, sagt diese ältere Frau. Auch sie kampiert vor dem Regierungssitz. Am Abend zogen rund 150 Demonstranten vor die Polizeizentrale und begehrten Einlass. Etwa ähnlich viele Sicherheitskräfte versperrten ihnen den Weg. In der Hongkonger Bevölkerung werden die Proteste und Straßenblockaden immer unbeliebter.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Christina Nagel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.